Good morning, Endoscopy.
Der Endo-Podcast mit Alexander Meining und Gästen.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Freunde der Endoskopie, zu einer neuen Folge unseres Podcasts Good Morning Endoscopy auf endoscopycampus.de, getragen und unterstützt durch die Deutsche Gesellschaft für Endoskopie und bildgebende Verfahren. Ja, es sind erneut 14 Tage vergangen. Wir haben ein neues Thema heute. Es ist vielleicht ein Thema, das viele von Ihnen noch nicht so kennen, so gar nicht so sich was darunter vorstellen können. Unser Thema lautet funktionelle Endoskopie, Motilitätsstörungen endoskopisch diagnostizieren? Fragezeichen, vielleicht am Ende ein Ausrufezeichen. Und mein heutiger Gast, der mir hierzu Stellungnahme geben soll, ist Hans-Dieter Alescher aus dem Klinikum Garmisch-Partenkirchen. Hallo Hans, schön, dass du mitmachst.
Hallo Alex, servus. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast, an diesem Podcast teilzunehmen. Freue mich sehr darüber.
Du hast ja schon mal mit Thomas eine Folge gemacht zur Achalasie. Und jetzt wird es langsam auffällig. Es sind immer wieder die Motilitätsstörungen.
Ja.
Also vielleicht sag uns doch mal, ich weiß es ja, wir kennen uns ja auch schon relativ lange.
Ja.
Was treibt dich denn oder hat dich denn immer wieder zur Funktionsdiagnostik oder zu den Motilitätsstörungen hingetrieben? Du hast ja auch schon, glaube ich, ganz, ganz früh damit angefangen, im grundlagenwissenschaftlich forschen und bist jetzt quasi, ja, schon langsam, sage ich mal, auch zum Ende deiner Karriere, ohne dir näher treten zu wollen, immer noch damit beschäftigt. Mhm. Erklär uns doch mal ein bisschen, wie es dazu kam und kommt.
Ja, also es ist ganz interessant. Also das Ganze startete eigentlich mit einem Forschungsaufenthalt in Kanada, in einem Department of Neurosciences. Und da habe ich mich eigentlich mit dem enterischen Nervensystem und der Interaktion des enterischen Nervensystems mit der glatten Muskulatur beschäftigt, aber mehr auf grundlagenwissenschaftlicher Basis. Damals war aber eine ganz aktive Forschergruppe mit dem John Dent an derselben Uni, also McMaster University in Kanada. Und wir haben dann begonnen, Modelle für sowohl die Speiseröhrenmotilität als auch vor allem für die antroduodenale Motilität zu entwickeln, sowohl beim Menschen als auch im Tierversuch, und haben von da ausgehend das dann aus dem Laborversuch letztendlich dann nach in vivo und in die Physiologie zu tragen und haben uns dann mit diesen Motilitätsphänomenen sehr, sehr eingehend beschäftigt. Und das war eigentlich so dann der Startpunkt. Und als ich dann nach München zurückgekommen bin, 1986, habe ich das dann dort aufgebaut und weitergeführt und habe dann mit vielen anderen Kollegen zusammen, die ebenfalls, wie du ja auch, am Rechts der Isar waren, dieses Feld weiter bearbeitet, vor allem auch mit den chirurgischen Kollegen zusammen. Und wir haben uns sehr viel mit diesen Krankheitsbildern, Reflux, aber auch Magenentleerungsstörungen und dann auch Patienten mit Schluckstörungen interessiert. Dann kamen natürlich die Dünndarmmotilitätsstörungen noch mit dazu. Also das hat sich dann einfach aus dieser Aktivität heraus entwickelt und letztendlich hat sich daraus nicht bloß die Funktionsdiagnostik, sondern über den Schwerpunkt der Endoskopie eben auch dann die Möglichkeit, solche Krankheitsbilder vielleicht endoskopisch auch einzuschätzen und zu beurteilen, entwickelt. Und daraus resultiert jetzt dieser Begriff der funktionellen Endoskopie, den ich jetzt zusammen mit ein paar anderen in den letzten Monaten oder Jahren geprägt habe. Und was letztendlich beurteilen soll, dass man die Funktion der Organe vielleicht auch endoskopisch oder in Kombination mit anderen Untersuchungsmethoden beurteilen kann.
Ja, und das ist ja spannend. Also auch dahingehend spannend, du hast ja schon erwähnt, du warst auch, John Dent hast du geforscht, ich glaube, viele werden wahrscheinlich Dent kennen von den Dent-Manometrie-Kathetern.
Ja.
Und da hat sich ja auch viel entwickelt. Also es gibt dann auch jetzt letztendlich dann voll digital von den Wasserperfundierten, dann auch zur Impedanz. Da hat sich ja viel getan. Jetzt frage ich mal ein bisschen provokativ. Jetzt haben wir diese ganze Hightech-Diagnostik und sollen jetzt wieder zurückgehen auf eine banale, simple Endoskopie?
Nein, das ist gar nicht mal, nein, das ist nicht die Zielsetzung. Die Zielsetzung ist eher die, dass man natürlich überlegt, ob man nicht mit der Endoskopie bestimmte Funktionsdiagnostikmaßnahmen kombinieren kann.
Ja.
Das heißt, kriegen wir in Zukunft ein multifunktionales Endoskop, mhm. das nicht nur in der Lage ist, ein endoskopisches Bild zu produzieren, sondern eben vielleicht Motilitätsphänomene, Druckphänomene oder auch mhm. Flussphänomene zu erfassen und zu messen mhm. und dann sozusagen so eine Art One-Stop-Shopping zu machen. Das heißt, man schaut mhm. zwar rein, aber kann bei der Gelegenheit vielleicht schon die Oberflächenimpedanz messen. Man kann vielleicht die Kardiakompetenz ja. mit beurteilen. Man hat eine im Sinne einer Endoflip-Messung vielleicht in den Stenosen schon die Möglichkeit, diese Sphinkterregionen mit zu beurteilen. Also die Idee ist schon dahinter, dass man das nicht alles optisch erfassen soll, mhm. sondern mhm. die Idee ist eigentlich die, ob man nicht während der diagnostischen Endoskopie diese funktionellen Parameter schon mit erfassen kann. Ja. Und das wäre gerade bei Krankheitsbildern, nehmen wir mal zum Beispiel die Refluxerkrankung, natürlich von Bedeutung zu wissen, ja. wie ist die untere Sphinkterregion aufgebaut? Ja. Existiert da überhaupt ein kompetenter Sphinkter? Wie ist letztendlich die Hiatushernie aufgebaut? Ist es ein ja. variabler Zustand? Ist es etwas, was durch Würgen induziert wird? Oder ist es ein konstantes Phänomen? Wie groß ist das Ganze, die Beurteilung? All das, was wir uns momentan mühsam zum Teil aus unterschiedlichsten Befunden zusammensuchen, wäre dann letztendlich mit einem Untersuchungsablauf denkbar. Und mhm. das ist eigentlich das, was dahinter steckt. Das ist so eine Konzeptidee. Mhm. Das beinhaltet weitaus mehr als jetzt nur die Bildbeurteilung des endoskopischen Bildes.
Ja.
Und dann kommt natürlich jetzt ein ganz neuer Aspekt nämlich dazu, nämlich die KI, kann uns die KI zum Beispiel da unterstützen mhm. in bestimmten Motilitätsphänomenen, in bestimmten Reaktionen, also wenn man zum Beispiel eine bestimmte Menge Luft in mhm. den Dünndarm oder in den Ösophagus eingibt und sieht dann, welche Reaktion daraus entsteht, gibt es da bestimmte Patterns, bestimmte Verfahren, mit denen man das mhm. dann schon wieder zu einem diagnostischen Zweck einsetzen kann.
Ja, unglaublich spannend. Aber vielleicht jetzt mal, bevor wir da sind, gibt es denn jetzt eigentlich schon so ein paar Kriterien, wo man sagen würde, also das kennen wir ja alle, man macht zum Beispiel eine Endoskopie und im Ösophagus sieht man diese Spasmen,
ja. Ja?
Also wo es zum Teil richtig weiß wird oder wo zum Teil auch vielleicht mehr Schaum, Speichelsekret ja. im Ösophagus ja. steht. Das kennen wir oder das sehen ja wir ja. schon. Und meistens sagt man dann, naja gut, das ist halt so, ja. Und man hält sich dann immer zurück, also auch mit so Begriffen wie Schließmuskel, suffizienter Sphinkterschluss. Ja. Da habe ich immer gesagt, das ist ja eine Momentaufnahme, das bringt ja gar nichts. Aber jetzt hinsichtlich dessen, was du gerade gesagt hast, ich meine, wenn man schon vor Ort drinnen ist und reinguckt, sollte man vielleicht nicht doch auch wieder diese anderen Kriterien berücksichtigen, dass zum Beispiel auch noch Speisereste im Magen mhm. sind oder dass vermehrt Schaum ja. ist oder wie machst du das in deiner Praxis?
Also ich beginne da ganz weit oben. Also ich beginne wirklich mhm. im Prinzip am Zungengrund und ich mache regelhaft immer eine Inspektion nicht bloß des Zungengrundes, sondern des Hypopharynx und der Arik-Knorpel und vor allem der Sphinktereingangsregion dorsal der Arik-Knorpel. Also wenn ich da mhm. zum Beispiel schon eine ausgeprägte Schwellung habe, und das sieht man mhm. sehr häufig, mhm. dann ist das schon ein Befund, den ich erhebe, den ich dokumentiere, weil ich sage, dieser Patient hat eine geschwollene Hypopharynxregion oder mhm. eine geschwollene Arik-Knorpel-Region, eventuell als Folge eines Refluxes. Ich weiß es nicht, aber das mhm. wäre eine denkbare Manifestation. Mhm. Dann natürlich die Passage durch den oberen Sphinkter. Das ist, wie jeder weiß, manchmal einfacher, manchmal schwieriger und man dokumentiert das dann schon mit, ob das einfach ist, ob es völlig komplikationslos ist mhm. oder ob das nur mit Sicht und etwas verbogen oder vielleicht sogar mit einer Resistenz möglich ist. Dann schaut man natürlich, mache ich immer nach einer ektopen Magenschleimhautinsel, weil ja. ich das trotzdem für relevant halte, weniger für die Schluckstörung, aber eben für solche Kehlkopfprobleme, die Patienten entwickeln ja. können. Und dann kommt natürlich, wie ist die tubuläre Speiseröhre? Ist da Speichel enthalten? Sind da vielleicht sogar Speisereste enthalten? Ja. Hat der zum Beispiel schon einen spontanen Reflux von galligem Magensekret, der sich in der Speiseröhre sehe? Mit dem gehe ich dann vorsichtig vor bis an die Kardia. Da ist natürlich dann die Beurteilung, ganz besonders wichtig, dass man sich da Zeit nimmt, dass man da sich wirklich nicht gleich durch die Cardia durchgeht, sondern 2-3 Schluckakte oberhalb der Cardia verbleibt, schaut, wie ist die Cardia-Region aufgebaut, die Maßeinheiten schon nimmt beim Reingehen und nicht beim Rausgehen. Die sind ja sehr, sehr unterschiedlich. Ja. Dann auch versucht, nicht bloß die Entzündungsareale zu bestimmen, sondern auch sich anzuschauen, ist da eventuell eine Veränderung der Z-Linie vorhanden? Natürlich Veränderungen im Sinne eosinophiler und ähnlicher, das ist klar, das gehört sich ja sowieso zu der Grundbeurteilung mit dazu. Und dann, wenn man in den Magen reingeht, ja, wie ist der Mageninhalt aufgebaut? Hat der einen relevanten duodenogastralen Reflux, also hat der sehr viel galliges Sekret oder eben sogar Speisereste, wenn jemand Speisereste hat und wirklich nachweislich 8 Stunden oder 12 Stunden nüchtern war, dann ist das pathologisch. Und dann muss man das nicht bloß werten, sondern dann muss man das auch schauen, was ist das? Ist das bloß Flüssigkeit? Sind das feste Bestandteile? Und dann muss man letztendlich in der Situation schon weiter schauen, wie ist die antrale Motilität? Hat der wirklich lumenokkludierende Kontraktionen im Antrum? Oder ist es so, dass das eigentlich nicht auftritt? Und wie ist die Reaktion, wenn ich da etwas Luft gebe? Und was passiert mit diesen Nahrungsbestandteilen dort? Die sauge ich auch nicht gleich ab, sondern die schaue ich mir schon an, wie die da behandelt werden. Dann, bevor man ins Duodenum geht, schaut man dann nochmal die Cardia an, um die Cardia-Beurteilung zu machen. Und da muss man immer das unter Sedierung machen. Also ich mache nie eine Cardia-Beurteilung am nicht sedierten Patienten. Das geht nicht, das funktioniert nicht. Wenn der einmal wirkt, dann kann der eine Hiatushernie haben, die eigentlich sonst nicht existiert. Also ein Patient, der nicht sediert voruntersucht ist, das kann man im Prinzip meiner Meinung nach vergessen für die Cardia-Beurteilung. Ja. Und das sind alles so Dinge. Und das gehört für die Beurteilung der Funktion der Cardia mit dazu. Und es wird umso schwieriger, umso mehr der Patient zum Beispiel vortherapiert ist. Also wenn der voroperiert wird, dann wird das Ganze hochkomplex und hochschwierig. Und dann gehört immer eine Videodokumentation des Vorschubs und der Inversion mit dazu, weil man nur so das adäquat beurteilen kann. Und dann geht es sozusagen durch den Pylorus in den Dünndarm, wobei ich immer versuche, wirklich weit runter bis, sagen wir mal so, dass ich das Treitsche Band nahezu sehe. Das ist eigentlich das, was ich immer anstrebe.
Ja, also das macht jetzt, sage ich mal, eine 5-Minuten-ÖGD ja schon dann etwas komplexer. Ja, wenn es sich lohnt, ist es ja gut so letztendlich unterm Strich. Aber wie kann man denn, ich meine, das Problem, was ich so ein bisschen sehe, wir haben ja gerade jetzt, was diese ganze Funktionsdiagnostik betrifft, und das weißt du ja viel besser als ich, das ist ja ganz stark standardisiert. Also mit Nassschlücken, mit wie viel Milliliter und wann und in welcher Position und so weiter. Und das Problem, das ich so ein bisschen sehe, man muss das ja dann immer gleich machen und man muss das ja letztendlich dann auch in irgendeiner Art und Weise reproduzierbar machen. Also das, was du ja jetzt gerade gesagt hast, das muss ja dann auch reproduzierbar sein und es muss ja dann in irgendeiner Art und Weise auch objektivierbar sein. Ja? Mhm. Gibt's denn da, klar, KI wäre natürlich da das Beste, ja, dann haben wir eine KI, die das analysiert, aber gibt's denn da jetzt schon, sag ich mal, so Ansätze? Du sagtest, du bist in so einer Gruppe drin, wo ihr euch gemeinsam Gedanken macht, wie man das in irgendeiner Art und Weise auch standardisieren kann, dass es dann letztendlich auch reproduzierbar ist.
Bei der Endoskopie ist es sicherlich noch schwierig, aber ich meine, wir haben, was mir eigentlich wichtig ist, dass man die Dinge, die man da dokumentiert, dass man die vielleicht in Zukunft standardisierter und automatisierter dokumentiert bekommt. Also, dass man, also mein Wunschtraum, den da habe ich den Endoskopiefirmen vor 20 Jahren, ich glaube, warst da du auch mit dabei, auch schon mitgeteilt, dass man eigentlich neben dem Endoskopiebild immer gern die Einführtiefe ab Zahnreihe hätte. Ja, dass die eingeblendet wird, damit man, wenn man ein Bild macht, weiß, wo man ist und wo bei dem Bild letztendlich jetzt zum Beispiel die Z-Linie oder die Hochdruckzone oder die Zwerchfellschenkel waren. Und so muss man das alles mühsam erfassen mit einem relativ ungenauen Maß, alle 5 Zentimeter ein Strichlein, was nicht sehr kontrollmäßig wirklich gut zu standardisieren ist. Und das könnte man sicherlich optimieren. Aber das Ganze geht so weit, dass man auch übergehen könnte, wie hoch ist der sogenannte Yield Pressure, also wie viel Luft hält zum Beispiel ein Magen, eine Kardia im Magen, bevor er diese Luft entweichen lässt, hat das vielleicht einen prognostischen Aussagewert. Das hängt natürlich dann wieder von der Sedierungstiefe und von anderen Faktoren ab. Ja. Aber wenn man das alles standardisiert macht, wären das Fakten, wenn die automatisch erhoben würden. Also wenn wir zum Beispiel an unserem Luftinsufflator einen Drucksensor dran haben, der sagt, da so und so hoch war der Magendruck und dann plötzlich hat er die Kardia aufgemacht. Oder du hast gar keinen Magendruck erzeugen können, weil die Kardia völlig insuffizient ist. Dann ist es natürlich auch ein Faktor, der letztendlich schon aus diesen Untersuchungsdaten erhoben werden könnte.
Absolut. Also ich glaube auch, das wäre auch wirklich nicht nur spannend, sondern es wäre auch wirklich ein klinischer Bedarf. Ich meine, wenn wir uns nur überlegen, wie viele Patienten wir gastroskopieren und wir fokussieren uns auf irgendwelche Ulzera und dann nehmen wir vielleicht noch irgendein paar Biopsien und das ist ja. Und die ganze Information, die sonst noch so damit eigentlich gewonnen werden könnte, fällt weg, ja. Auf der anderen Seite ist natürlich, ich sehe es vielleicht auch mal auch ein bisschen kritisch, solange wir diese objektivierbaren Parameter noch nicht haben, dass man dann doch irgendwie was in diesem Befund dann dokumentiert, was vielleicht dann doch keinen richtigen pathologischen Wert hat, ja. Und dann ist ja dann immer so ein bisschen Gefahr, gerade bei diesen Patienten, die dann vielleicht funktionelle sind ja auch Erkrankungen, funktionelle Beschwerden. Aber dass man dann irgendwie was dokumentiert in einem Befund, wo dann der Patient sagt, jetzt weiß ich es, jetzt habe ich es. Und dann vielleicht auch die Therapie in eine ganz andere Richtung geht.
Ja. Also du kennst diese Patienten auch. Ne? Aber das ist die große, natürlich. Aber das ist die große Gefahr generell. Das ist ja auch das Problem in der Funktionsdiagnostik. Da gibt es jetzt klare Kriterien und du hast vorher schon darauf hingewiesen, dass man natürlich heutzutage standardisiert möglichst diese Funktionsdiagnostik durchführt, damit man einen möglichst standardisierten Befund bekommt. Aber trotzdem und trotz aller Klassifikationen, trotz Chicago 4.0 und so, sind das alles nur Anhaltswerte. Und das ist das, was wir eigentlich immer auch in unseren Kursen vermitteln wollen, dass es nicht entscheidend ist, ob 15,2 oder 15,3 ist, sondern das Pattern, das der Patient bietet und auch die Stabilität, wie mit der er eine bestimmte Pathologie zeigt, die ist viel entscheidender als ein Messwert, der jetzt auf die dritte Kommastelle vielleicht pathologisch ist. Das spielt ja wahrscheinlich gar keine Rolle. Und unser Problem, das wir momentan haben, ist, dass diese Funktionsdiagnostik, die jetzt apparativ erhoben wird, viel zu sehr überbewertet wird und auf einen einzelnen Messwert reduziert wird. Und wenn ich dann immer sage, bei unseren Kursen, wenn wir manchmal einen Probanden haben und der ist so aufgeregt, dass er bei 20 Nassschlucken nicht einmal eine propulsive Motilität zusammenbringt, aber ein gesunder Medizinstudent ist, der keine Symptomatik hat, dann muss man wissen, das ist die Spannbreite. Ja. Ich glaube, das ist das, was so schwierig macht. Also man kann nicht nur aus einem einzelnen Teilbefund die Diagnose stellen. Ja. Und darum ist diese endoskopische Beurteilung gerade dieser Patienten mit den Funktionsstörungen und das, was ich als funktionelle Endoskopie bezeichne, die ist so essentiell, weil das muss dazu passen. Und wenn ich einen habe, der eine völlig normale Speiseröhre hat und der sagt, ich habe keine Probleme beim Schlucken und der hat weder eine Dilatation noch hat er irgendeine Retention von Speichel oder Speiseresten, dass der dann eine höhergradige Achalasie haben kann, das schließt sich fast aus. Aber das muss einfach logisch sein, das muss zusammenpassen.
Also es ist auch wieder ein schönes Beispiel, sagen wir dafür, dass wir haben zwei Gefahren letztendlich in der Medizin oder in der Endoskopie oder in der Gastroenterologie oder wo auch immer. Zum einen neigen wir uns dazu vielleicht uns hinter fixen Richtwerten oder Normwerten, das sind ja nicht keine Richtwerte, das sind ja Normwerte, die ja irgendwie normiert worden sind. Also es sind ja sowieso schon per Definition 5% außerhalb dieser Referenzwerte, was sie eigentlich sind. Wir verstecken uns hinter diesen Werten zum einen und auf der anderen Seite besteht die Gefahr, dass wir vielleicht Dinge sehen, die wir sehen wollen. Gibt's ja auch, ne? Und dann die eventuell beschreiben und dann nicht sehen. Aber es ist, ich meine, du hast ja schon eigentlich einen wunderbaren Ausblick schon zu Beginn des Podcasts gegeben, dass es hier einfach eine Kombination geben sollte. Und klar, also ich glaube, es ist auch eine gute Take-Home-Message. immer letztendlich, dass man auch immer das klinische Bild des Patienten im Auge behält. Ja, passen denn überhaupt die Symptome zu dem, was man jetzt endoskopisch feststellt oder was wir messen können? Das ist also wirklich ein ganz, ganz spannendes Gebiet. Hans, jetzt bist du ja auch nächstes Jahr der Vorsitzende der Sektion Endoskopie der DGVS und bist ja auch dann verantwortlich den Kongress im September, der in Leipzig, wird das sein?
Ja, ja?
Genau.
Vom 29. bis 3. Oktober, ganz wichtig, bitte jetzt schon vor.
29. bis 3. relativ spät.
Ja, 29. Jahr. September bis 3. Oktober.
Also, wir schreiben es uns alle auf.
Ja.
Wird denn da die funktionelle Endoskopie auch in irgendeiner Art und Weise repräsentiert sein?
Ja, mit Sicherheit. Also es wird eine extra Session zu diesem Thema geben, funktionelle Endoskopie. Und das beschränkt sich jetzt nicht nur auf das, was ich eben gerade beschrieben habe, sondern ich verstehe unter funktionelle Endoskopie jetzt einerseits die diagnostischen Maßnahmen, mit denen man bestimmte Störungen erheben kann, aber auch die therapeutischen Maßnahmen, die wir inzwischen zur Verfügung haben, um bestimmte Funktionsstörungen zu beheben. Ich sage jetzt mal die Dinge, die jeder kennt. Zenker-Divertikel endoskopisch spalten ist ja eine Funktionsstörung. Die Achalasie, die POEM der Achalasie oder die Botox-Therapie beim diffusen Spasmus oder die POEM-Therapie beim diffusen Spasmus, die G-POEM bei Magenentleerungsstörung. Aber auch zum Beispiel jetzt die neuen Methoden der Endomikroskopie zur vielleicht Verlaufsbeurteilung von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen oder vielleicht sogar für die Allergiediagnostik. Wir wissen es nicht, da sind ja die Bücher noch nicht geschlossen.
Ja.
Auch das würde ich unter diesem Begriff der funktionellen Endoskopie mit subsumieren als sozusagen Gegenpol zur onkologischen oder neoplastischen. Onkologische Endoskopie ist vielleicht besser, wo man Vorsorge von Tumoren, Therapie von Tumoren, Entfernung von Polypen sieht. Also das ist ein anderer Sektor, den wir ja jeden Tag betreiben.
Ja.
Und da gehört dann auch zum Beispiel in die funktionelle Endoskopie, gehören zum Beispiel auch die ganze metabolische Endoskopie dazu.
Ja.
Also die Therapie des Übergewichts, was können wir da tun? All das sind Dinge, die nichts mit der onkologischen Indikation oder Therapie zu tun haben, sondern sind letztendlich zu subsumieren unter dem, was wir funktionell endoskopisch zu der gastrointestinalen Funktion beitragen können.
Also nicht nur den einen Schlauch nehmen, sondern auch wissen, für welche Indikation und wie du sagtest, dann vielleicht auch kombiniert mit anderen Messgeräten. Und vielleicht brauchen wir dann bei der onkologischen Endoskopie auch ganz andere Endoskope, wer weiß. Ne? Ich habe noch eine letzte Frage, weil wir leider auch schon wieder am Ende unseres Podcasts angekommen sind. So rein Interesse. Wir haben jetzt viel über den Esophagus gesprochen, Magen. Man sieht ja manchmal, wenn man koloskopiert, denkt man sich, ich sage, das sind immer so Kneifzangendärme, wo man wirklich manchmal Problem hat, irgendwie durch diese ganzen Spasmen. Kann das manchmal auch eine Rolle? Hast du da irgendeine Erfahrung, dass das mehr oder weniger vielleicht auch mit Beschwerden zusammenhängen kann?
Ja, da gibt's ja für, haben wir ja früher auch immer beschrieben, die Myochose bei der Divertikulose oder bei den Patienten mit sehr ausgeprägten divertikulitischen Därmen, die dann eben diese Hyperplasie der Muskulatur im Sigma-Bereich haben. Dazu weiß man viel zu wenig. Ja. Da muss man ganz ehrlich sagen, der Dickdarm ist, was die Funktionsdiagnostik angeht, ja ein relativ weißes Feld, ja, wo wir wenig wissen, wo alle Methoden, die wir bisher gehabt haben, nicht wirklich einem richtig weitergebracht haben. Aber wir kennen alle diese Patienten und die Frage ist, kommt diese Myochose oder diese Spastik als Folge der Divertikulose zustande oder ist es eventuell die Ursache? Das wissen wir nicht und wir können es nicht so ganz beurteilen. Ich glaube, das sind alles Felder, wo man viel Arbeit reinstecken kann und wo man eben diese Dinge, die wir jetzt gerade besprochen haben, dass man eben die diagnostischen Möglichkeiten eines Endoskops erweitert, vielleicht dazu nutzen kann, auch wissenschaftlich solche Dinge zu untersuchen.
Sehr schön. Also es bleibt interessant und die Endoskopie wird sich ja was denn sonst weiterentwickeln. Das war ein sehr inspirierender Podcast, fand ich, für mich auf jeden Fall. Ich hoffe auch für viele unserer Hörer, dass man da vielleicht doch mal nochmal genau gucken soll und doch auch mal jetzt mal so bei der Endoskopie, die man dann vielleicht morgen, übermorgen durchführt, auch mal an das denken sollte, was Hans Alescher neulich im Good Morning Endoskopie Podcast gesagt hat. Hans, nochmal herzlichen Dank, dass du mitgemacht hast.
Gerne. Ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Vielen Dank. Denken Sie an nächstes Jahr in Leipzig. Wir würden uns freuen und es wird sicherlich ein paar super interessante Sessions zu dem Thema geben.
Richtig. Und dann gibt es ja auch noch die ESG E-Days, wo du ja auch noch mitverantwortlich bist. Und dann bist du ja noch in dem DGEBV-Vorstand. Also nächstes Jahr wird ein stressiges Jahr. Aber wie gesagt, wir haben ein Thema und gucken wir mal, was wir am Ende vom nächsten Jahr alles wissen.
Würde mich freuen. Vielen Dank, Alex, für die Einladung und allen noch einen schönen Tag.
Und ich wünsche auch allen unseren Hörerinnen und Hörern nochmal einen schönen Tag und würde mich freuen, Sie in 14 Tagen wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann, auf Wiederhören, Ihr Alexander Meining.
Wollen Sie mehr zu den angesprochenen Themen lesen? Besuchen Sie unsere Webseite www.endoscopy-campus.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram, Facebook und Twitter. Für Fragen und Anregungen zum Podcast senden Sie uns eine E-Mail an podcast@endoscopy-campus.com. Außerdem freuen wir uns auf Ihre Kommentare zu unseren Beiträgen in den sozialen Medien. Diskutieren Sie mit uns. Ihre Themen sind uns wichtig.